ORF Burgenland Podcast Mahlzeit Burgenland.
Expertinnen und Experten sind hoch im Kurs, seit uns die Corona-Pandemie beschäftigt. Sie ist eines der Gesichter aus der Wissenschaft und Forschung. In der Zeit im Bild haben wir sie schon gesehen und gestern in Burgenland heute die Virologin Dorothee von Lahr. Herzlich willkommen bei uns.
Dankeschön.
Sie sind gebürtige Deutsche, seit 10 Jahren von Berufswegen in Tirol und nun auch halbe Wahlburgenländerin. Es hat sie die Liebe zu den Pferden nach Wulkaprodersdorf geführt. Wie wichtig ist denn jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit, der Ausgleich mit den Tieren?
Ja, es ist ein wunderbarer Ausgleich zu der Tätigkeit, die ja eher kopfgesteuert ist, an meinem Institut, in der Lehre, in der Forschung und auch vor allen Dingen in der Coronavirus-Diagnostik. Und da macht es halt sehr viel Spaß, wenn man dann etwas hat, was mehr so aus dem Bauch herausgeht. So mit den Pferden kommunizieren geht ja nicht über komplizierte Sätze, sondern einfach über das Gefühl, über die Energie, über die Verbindung, die man mit dem Pferd aufbaut. Und das spricht halt ganz andere Teile als Mensch an.
Ja, und selbstverständlich bestimmt auch Ihren Alltag das Coronavirus noch mehr vermutlich als den von uns allen. Haben Sie über den Sommer jetzt ein bisschen ausspannen können? Denn der Beginn der ganzen Corona-Krise muss ja enorm fordernd gewesen sein in Tirol, sozusagen unter Anführungszeichen an der Forschungsfront. Wie ist denn das gelaufen an Ihrem Institut?
Also wir hatten Ende Januar den Test bei uns stehen, also den Nachweis per PCR des SARS-Coronavirus im Rachenabstrich. Und dann haben wir immer mal ein paar Teste gehabt. Und Anfang März mit Ischgl kam ja der große Ausbruch. Und wir haben im Laufe des Märzes also unsere Testkapazität halt auf über 1000 ausgebaut. Wir mussten neue Mitarbeiter einlernen, wir mussten neue Geräte etablieren, die Tests auf denen etablieren. Und unsere Leute haben also die Wochenenden durchgearbeitet, die Nächte befundet, bis Mitternacht haben Leute bei uns Teste gemacht. Ende März haben wir dann langsam alles so etabliert gehabt und alle waren eingearbeitet. Das ist zumindest ohne Komplikation dann noch lief. Es ist einfach so, dass ich hatte eine 80-Stunden-Woche. Ich denke, bei vielen der ärztlichen Mitarbeiter war es nicht viel weniger. Und das hat sich eigentlich bis in den Juni reingezogen. Dann war es tatsächlich im Sommer ein bisschen ruhiger. Ich bin dann die Semesterferien hier in Burgenland gewesen und habe von zu Hause aus gearbeitet und habe mich tatsächlich mit den Pferden sehr schön erholt. Aber jetzt sind wir in der gleichen Situation eigentlich, wie wir waren, nur dass wir vorbereitet sind. Aber diese hohen Testzahlen von über 1000 Testen am Tag, die wir in also 6-7 Stunden, sind bei uns die Ergebnisse da, dann wirklich Schlag auf Schlag durchführen bis in die Nacht rein. Die Situation haben wir heute wieder.
Was raten Sie denn da auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die Sie ja auch irgendwie verantwortlich sind, damit Sie in einer derartigen Stresssituation auch möglichst gesund bleiben?
Ja, ich habe immer gesagt, Sie sollen bitte rechtzeitig zu mir kommen. Wir konnten nicht große Urlaube machen, aber wenn die wirklich an die Grenze gehen, sollen Sie bitte kommen. Dann haben Sie praktisch 2 oder 3 Tage Sonderurlaub gekriegt. Also die hatten eh alle ohne Ende Überstunden. Die haben wir aber zum großen Teil auszahlen müssen, weil die konnten wir gar nicht mehr abbummeln. Dann hinterher so viele sind es geworden. Und dann ist der eine und andere tatsächlich da gewesen und hat gesagt, er kann nicht mehr, sie kann nicht mehr. Die brauchen halt die 2-3 Tage Auszeit und dann waren sie wieder da. Aber ein hochmotiviertes Team, was ich wirklich auch nochmal hier loben möchte.
Zu Gast bei uns ist heute Dorothee von Lahr. Sie ist Fachärztin für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie und leitet eines der größten Corona-Diagnostiklabors in Österreich. Und sie ist Professorin an der Virologie an der Medizinischen Universität in Innsbruck. Und ja, eigentlich beschäftigen Sie sich mit Viren, die dem Menschen nicht schaden, sondern eher nützen. Das ist eigentlich Ihr Schwerpunkt gewesen vor Corona, kann man sagen.
Ja, also Viren können sich ja nicht in der freien Natur vermehren. Die brauchen immer sogenannte Zellen, also in einem Wirt. Bei den menschlichen Viren eben im Menschen. Und es gibt Viren, die vermehren sich nicht in gesunden Zellen, sondern nur in Krebszellen. Wenn man die also in einen Tumor spritzt, dann vermehren die sich in diesem Tumor und zerstören während ihrer Vermehrung die Tumorzellen. Außerdem lösen sie noch eine Immunantwort gegen den Tumor aus, ist also auch eine Art Immuntherapie. Und diese Viren nennt man onkolytische Viren, also Lyse von Zerstören und Onko von Krebs, also onkolytische Viren. Und wir haben selbst ein onkolytisches Virus neu entwickelt, was also sehr vielversprechend aussieht und jetzt in die Phase 1 soll. Und die klinische Entwicklung soll und das eben von Boehringer Ingelheim weiterentwickelt wird. Und
ja, da hatten Sie auch gemeinsam mit anderen ein Unternehmen eigentlich, das Sie verkaufen konnten. Also Sie haben da eigentlich auf mehreren Ebenen sozusagen sehr viel zu tun gehabt und haben nebenbei unter Anführungszeichen auch noch drei Kinder großgezogen. Wie viel Einsatz ist denn da nötig, wenn man in dieser Welt der Forschung und Wissenschaft, in der man sich ja auch ziemlich engagieren muss, das alles gleichzeitig unter einen Hut zu bringen?
Ja, natürlich. Ich meine, man muss wirklich für die Forschung brennen. Also wenn man drei Kinder zu Hause hat, mein Mann hatte eine große Praxis, Allgemeinarztpraxis und ich immer im Institut. Ich war ja auch früher klinisch tätig, das habe ich dann noch aufgegeben, weil Forschung und Diagnostik und Lehre plus Patienten und drei Kinder und auch ein Mann, der ja nicht Hausmann war, ist das ein bisschen viel gewesen. Also ich habe oft gedacht, ich schmeiß hin, ich werde Waldorflehrerin oder irgendwas Stressfreieres und habe mich aber dann doch immer wieder der Forschung zugewandt, auch wenn es manchmal hart war. Aber es ist sicherlich nicht leicht, aber wer für die Forschung brennt, kann es schaffen. Aber ich kann nur empfehlen, dann vielleicht nicht sich unbedingt in einen Mann zu verlieben, der ebenfalls Karriere macht. Dann ist es ganz günstig, wenn man einen hat, der ein bisschen mehr Zeit zum Unterstützen hat mit den Kindern. Ja.
In die Mahlzeitküche geht's mit Dorothee von Lahr, mit der Virologin, die uns gerade erzählt hat, dass es als Medizinerin in der Wissenschaft wirklich nicht einfach ist, drei Kinder großzuziehen und dass sie oft daran gedacht hat, alles hinzuwerfen. Ja, wie kam denn dann das Essen auf den Tisch?
Meine Töchter, es sind drei Töchter, konnten alle mit 13 vollendet alles kochen. Wir haben ganz oft an Wochenenden gemeinsam gekocht und die waren dann auch am Ende so weit, dass die also auch mittags gab es was Kleines, dass die dann auch abends das Abendbrot unter der Woche mitgekocht haben. Und wie gesagt, heute sind immer alle begeistert, was das noch für tolle Hausfrauen sind, obwohl sie alle beruflich ihre Laufbahn machen und gerne backen und gerne kochen, weil das ein Familien etwas war, was man dann mal zusammen machen konnte. Ja.
Also schon doch auch ein wenig die Auszeiten für die Familie am Wochenende, das gemeinsame Kochen.
Ja, also ich habe mir tatsächlich dann doch eine Haushälterin die ganzen Jahre gegönnt, dass ich nicht noch putzen muss und bügeln muss in der Freizeit. Aber gekocht haben wir immer, konnte man ja besser gemeinsam machen als putzen und bügeln. Und das haben wir dann immer gemeinsam gemacht in unserer Freizeit. Mhm.
Es kommt immer wieder vor, dass erfolgreiche Frauen sich so ein bisschen dafür rechtfertigen fast, dass sie sich Unterstützung im Haushalt holen. Sie lächeln da auch gerade. Ertappen Sie sich selbst dabei oder ist es auch von der Umgebung manchmal so ein bisschen schief betrachtet worden?
Nein, es ist, glaube ich, gerade im deutsch-österreichischen Raum haben wir ein sehr starkes Mutterbild. Und das ist irgendwie auch in einem. Und man hat auf der Arbeit immer ein schlechtes Gewissen, dass man nicht daheim ist bei den Kindern. Und bei den Kindern hat man immer ein schlechtes Gewissen, dass man auf der Arbeit irgendwas nicht geschafft hat. Also man ist immer hin und her gerissen. Und das Bild der perfekten Hausfrau, Mutter, Köchin und gleichzeitig noch den Beruf schmeißen, das ist eben ein bisschen illusorisch. Man muss sich dann irgendwo Hilfe holen, weil ich meine, Hausmänner sind halt doch selten. Dann ist natürlich einfach, meine männlichen Kollegen haben alle Hausfrauen zu Hause, die komplett den Rücken frei halten. Es war also schon ein bisschen eine Extrameile, die man gehen musste.
Ja, die Extrameile, die natürlich sehr viel Energie kostete. Wir werden noch darüber sprechen, aber bleiben wir jetzt einmal beim Essen. Einen Lachs-Kartoffelauflauf haben Sie uns empfohlen. Wie oft wird Ihnen gesagt im Burgenland oder in Österreich, das heißt Erdäpfel?
Ja, ich weiß, es heißt Erdäpfel, das weiß ich auch schon, und Topfen und so weiter. Ich weiß auch schon, was eine Topfengulatsche ist und so. Ich weiß, sind diese Ausdrücke zum Teil auch eher Tirol geprägt, die ich mir da so gemerkt habe. Nein, das weiß ich schon. Ich verstehe das Österreichisch sehr gut, aber den Dialekt schaffe ich noch nicht ganz.
Das
aber
ist es immer ein bisschen so ein kleines Geplänkel zwischen Österreich und Deutschland.
Ja, nein, natürlich. Also das gibt hier das eigene Vokabular, die Kästen und die Türe und alles so, wo man erst fragt, was ist denn das Kastenschrank ist oder ein Polsternkissen, da muss man dann schon langsam sich reinhören. Ich übersetze immer für die deutschen Gäste, die dann kommen.
Burgenländisch, Tirolerisch, Deutsch reden wir heute und wir brauchen für diesen Auflauf Erdäpfel, Salz, Lachs, Lauchzwiebel, Kirschtomaten oder Paradeiser, gehackte Kräuter, Champignons, Eiweiß braucht man, also einen Eiklar, Topfen, Pfeffer und Senf, ja. Und das Ganze kocht sich, wenn man mal alles geschnippelt hat, fast von selbst, oder? Ist das das Angenehme an diesem Rezept, abgesehen vom Geschmack?
Also das Angenehme ist tatsächlich, dass man also auch mal eine Fischalternative auf den Tisch bringt. Und das Einzige wirklich, was vielleicht junge Menschen noch nicht so die Übung haben, ist natürlich den Eischnee dann unterzuziehen. Da braucht man ein bisschen Geschick, dass es keine Matsche wird, also nicht rühren, sondern wirklich vorsichtig unterziehen. Aber alles andere kann auch ein Anfänger kochen. Es ist wirklich ein sehr einfaches Gericht, schnell gemacht.
OF Burgenland Podcast, Mahlzeit Burgenland mit Nicole Aigner.
Gerade haben wir in den Nachrichten gehört, die Corona-Zahlen im Burgenland sind auch am Steigen. Und wie das am besten zu interpretieren ist, das kann uns unser Gast sagen. Dorothee von Laar, Virologin. Gestern war sie auch in Burgenland heute zu Gast. Da ist es drum gegangen, die Zahl der Testungen etc. etc. Da haben sie gesagt, je mehr Tests, desto besser. Um die Zahlen dann zu beurteilen, muss man sie natürlich auch in Relation sehen. Aber ganz wichtig für die Menschen jetzt, ist natürlich, wie verhalte ich mich richtig? Jetzt haben wir es alle schon einmal ziemlich gut gemacht. Dann hieß es Eigenverantwortung, die Maßnahmen wurden gelockert und ja, jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Was empfehlen Sie? Welche Fehler sollten wir alle denn nicht machen?
Also ich glaube, das Phänomen eben, dass diese privaten Feiern Herde darstellen, da ist Burgenland nicht anders als die anderen Bundesländer. Auch da sind großteils die privaten Feiern, die Familienfeiern, der Start eines Ausbruchs. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass man irgendwie so das Gefühl hat, die Verwandtschaft, die ist weniger ansteckend oder
ja,
so.
Ja.
Das ist irgendwie so, und da fallen einem auch die Abstandsregeln natürlich instinktiv viel schwerer. Das sind Menschen, die man mag, die man in den Arm nehmen möchte. Und das darf man die plötzlich nicht mehr in den Arm nehmen zur Begrüßung. Und da wirklich das Verhalten, das instinktive Verhalten, was wir so haben, dann umzustellen, zu sagen, ja, jemand, der nicht im eigenen Haushalt wohnt, ist nur, weil er verwandt ist, nicht weniger ansteckend. Wir müssen auch da Abstand halten, können uns da nicht in den Arm liegen und müssen halt unsere Herzenswärme irgendwie ausstrahlen, ohne dass wir sie körperlich zeigen. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also bei Familienfeiern Abstand halten. Auch die frische Luft ist kein absolutes Schutzkriterium. Wenn man in der frischen Luft ist, kann es gut sein, dass man sich gegenseitig ansteckt, wenn man zu eng aufeinander sitzt. Also auch in der frischen Luft kann man die Maske abnehmen, aber dann ist natürlich der Abstand ganz wichtig. Also ohne Maske und mit keinem Abstand geht auch in der frischen Luft nicht.
Jetzt sieht man auch verschiedene Arten von Masken. Man sieht durchsichtige Visiere. Sie selbst sind mit einer FFP2-Maske hereingekommen hier zu uns ins Studio. Wir sitzen da jetzt durch eine Glaswand natürlich getrennt. Und jetzt abgesehen von dem richtigen Umgang mit der Maske, was halten Sie von diesen Visieren? Was empfehlen Sie?
Ja, also alles, wo es tüchtig noch an der Seite vorbeibläst, wenn man kräftiger atmet, ist natürlich kein vollständiger Schutz. Und auch die Person selbst ist ja durch die einfachen Mund-Nasen-Schutz nur bedingt geschützt. Der beste Schutz für einen selber und für die Umgebung ist halt eine einfache FFP2-Maske, nicht die mit dem Ventil. Die sind nur für den Selbstschutz am Bau eigentlich gedacht, dass man dort keine Stäube einatmet, aber gut wieder ausatmen kann. Das ist natürlich nicht gewollt, sondern eine FFP2-Maske für den Infektionsschutz. Die sind sehr bequem zu tragen, die gibt's online, kann man sie an verschiedenen Orten bestellen. Und damit kommt man eigentlich gut klar. Diese klassischen blauen quadratischen Masken, die man so viel sieht, oder die selbstgenähten Stoffmasken, dämmen es ein, aber wenn man sich selbst wirklich auch noch gut schützen will, sollte man eine FFP2-Maske tragen. Und die trage ich so eine Woche lang, also wenn man nicht groß hustet da rein oder so und nur zu den Anlässen trägt, dann kommt man mit so einer Maske auch eine Woche lang hin.
Zu Gast bei uns ist heute die Virologin Dorothee von Lahr. Wir haben ja schon erwähnt, dass sie nicht nur in Tirol sozusagen arbeitsmäßig angesiedelt ist, auch im Burgenland hat sie viel zu tun, denn sie hat ein Reitkunstzentrum umgebaut, ausgebaut und ist gerade noch mitten im Renovieren. Hätte eigentlich geplant gehabt, vor Corona ein bisschen kürzer zu treten beruflich und sich mehr der schönen Reitkunst zu widmen. Wie wir wissen, ist es anders gekommen. Corona hat viele Pläne zunichte gemacht. Wie froh sind Sie denn eigentlich, dass Sie keine Politikerin sind in der aktuellen Situation?
Ja, die haben wirklich eine schwere Abwägung zu machen zwischen Infektionsschutz, Wirtschaft, sozialen Belangen, Bildung. Alles muss irgendwie beachtet werden und im Gleichgewicht, wie viel Risiko mutet man der Gesellschaft zu im Rahmen der Infektion, um das normale Leben aufrechterhalten zu können, soweit es geht. Ich kann immer nur sagen, was muss man tun, um die Infektionen einzudämmen, und damit begnüge ich mich dann, und das dann einzuordnen in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext, das müssen die Politiker, und in deren Haut bin ich froh, nicht zu stecken.
Jetzt sind viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen plötzlich im Licht der Öffentlichkeit. Ihr Kollege in Deutschland, Christian Drosten, der ist ja fast zum Superstar geworden. Sind Sie mit diesen Kollegen auch in Deutschland in Kontakt? Trifft man sich, redet man, beziehungsweise via Skype wahrscheinlich, redet man auch drüber, wie es da geht in so einer Situation als Forscher, als Wissenschaftler, normalerweise in den Labors plötzlich da in den Scheinwerfern zu stehen?
Ja, also meine Kollegen haben alle ein bisschen das Problem, dass die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen Zeit wegnimmt. Aber ich bin unheimlich dankbar, dass ich nicht den Status vom Kollegen Drosten habe. Der ist nun aber auch schon vor Corona, also vor SARS-Coronavirus 2, ein sehr bekannter Coronavirus-Virologe. Das ist sowieso immer sein Schwerpunkt gewesen. Wir anderen Virologen müssen das jetzt irgendwie mit abdecken. Und ich muss auch gestehen, ich höre auch seinen Podcast regelmäßig. Ich finde, er macht das hervorragend. Aber was für Zeit bei dem da reingeht, das ist unglaublich. Also der hat praktisch keine Freizeit mehr.
Ihre persönlichen Pläne sind ja da auch ein bisschen durchkreuzt worden. Sie hätten eigentlich kürzer treten wollen.
Ja, der Aufbau eines Reitkunstzentrums mit exzellenten Schulpferden, mit einem wunderbaren Einstellbetrieb, mit einer Showtätigkeit und festen Tätigkeit, wo man Sachen der Öffentlichkeit mal zeigt, was eigentlich klassische Reitkunst heißt, Unterricht, das ist eigentlich ein Kraftakt für sich. Das würde mich Vollzeit eigentlich schon ausfüllen. Ein Institut mit 50 Leuten zu leiten in Corona-Zeiten in der Virologie ist auch eigentlich ein Fulltime-Job. Also momentan habe ich noch keine Lösung. Ich habe mich noch von keiner Seite verabschieden können. Ich muss beides machen, aber es ist schon grenzwertig.
Die Virologin Dorothee von Lahr ist unser Gast heute in Mahlzeit Burgenland. Und bevor wir in den Stall gehen, wollen wir uns noch stärken mit dem Lachskartoffel- oder Lachserdäpfelauflauf. Eigentlich relativ einfach zuzubereiten. Sie haben es erwähnt, wir kochen und schälen die Erdäpfel, schneiden sie in Ringe. Das Lachsfilet wird gewürfelt, Lauchzwiebel in Ringe schneiden. Die Paradeiser, die kleinen, halbieren wir, und auch die Champignons werden klein geschnitten. Und das alles kommt praktischerweise miteinander in die Auflaufform, da muss nichts extra vorher irgendwie vorbereitet werden. Kräuter kann man drüber streuen. Und dann kommt der Guss sozusagen. Da nehmen wir das Eiklar her, das schlagen wir steif und das wartet dann ein bisschen und kommt dann in eine Mischung aus Magertopfen, Pfeffer, Salz und Senf. Kann man da irgendwas falsch machen?
Nein, also wie gesagt, das Eiweiß unterziehen, nicht unterrühren.
Damit es noch fluffig bleibt.
Dann bleibt es fluffig und dann vorsichtig drüber. Bei den Kräutern ist es ein bisschen Geschmackssache. Da kann man sich eher auf die italienische Kräutervariante oder Kräuter der Provence. Ich mache auch gerne halt Rosmarin, schmeckt mir sehr gut an diesem Auflauf. Aber wer das mehr den Fisch betont machen will, kann natürlich auch mit Dill arbeiten. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen der Freiheit der Köchin oder des Kochs überlassen.
Ja, und im Ofen etwa 20 Minuten bei 180 Grad. Sollte der vorgeheizt werden oder ist das nicht notwendig?
Also beim Heißluftherd muss man nicht lange vorheizen. Also ich lasse den immer so 5 bis 10 Minuten laufen. Aber eigentlich soll man das ja nicht brauchen. Bei den klassischen Herds muss man den natürlich vorheizen. Der muss direkt bei 180 Grad dann reingestellt werden, der Auflauf.
Ja, und dann quasi einen wirklich guten Fetzen nehmen und das rausziehen, denn es ist ziemlich heiß, kommt sofort auf den Tisch.
Genau, also ich bin dann immer so relativ, ich habe schöne Auflaufform, ich stelle die Auflaufform so, wie sie ist, auf dem Brett, auf den Tisch. Und der muss schön goldgelb oben sein, der Auflauf, also darf nicht mehr so weiß sein, wirklich ganz goldgelb gebacken, aber auch natürlich nicht dunkelbraun. So, wenn er goldgelb ist, schön rausnehmen und direkt auf den Tisch.
Und dann können alle, die am Tisch gemeinsam sitzen, ordentlich zugreifen. Wie ist denn das in so einer Stallgemeinschaft? Sie sind ja die Chefin sozusagen, natürlich, aber es gibt ja auch Stallburschen, es gibt diverse Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich um die Pferde kümmern. Sitzt man da aber doch auch gemeinsam an einem Tisch?
Ja, also vier unserer Mitarbeiter wohnen auf der Anlage und eigentlich und zwei pendeln von Ungarn, also von Sopron. Und wir sind ein bisschen wie eine Hausgemeinschaft. Also da haben wir halt wirklich, alle passen irre auf, wenn sie den Hof verlassen. Und bei unseren gemeinsamen Mahlzeiten, wir frühstücken und Mittagessen zusammen mit der Hofgemeinschaft und da sind wir ein bisschen lockerer, was Corona anbetrifft.
Wie sind Sie denn eigentlich aufs Pferd gekommen? Waren Sie so ein klassisches Pferdemädel?
Ich war ein klassisches Pferdemädel und wollte immer unbedingt reiten und habe dann auch alles Bücher gelesen und was nicht alles und durfte dann ja auch mal anderthalb Jahre Reitunterricht nehmen von meinen Eltern aus. Die waren mehr so, ich habe Geige gespielt, Harfe gespielt, Ballett gemacht. Das war mehr so in unserer Familie gewünscht. Das mit dem Reiten war nicht ganz so gewünscht. Mhm. Und ehrlich gesagt, das ist ja nun schon eine Weile her. Das war in der Gruppe im Kreisreiten oder auch mal eine kleine Travers versuchen und in der Mitte stand einer in Stiefeln und brüllte die ganze Zeit rum. Und dann, ich bin dann an irgendeinem Punkt ohne eigenes Pferd auch nicht weitergekommen, weil die Pferde konnten halt Schritt, Trab, Galopp und mehr konnte man dann nicht lernen. Und das habe ich einmal gedacht, dass meine Eltern jede Woche so viel Geld bezahlen dafür, dass ich angebrüllt werde, fand ich dann irgendwann nicht mehr so reizvoll.
ORF Burgenland Podcast, Mahlzeit Burgenland.
Zu Gast bei uns ist heute die Virologin Dorothee von Laar. Geboren in Hamburg, 1958, aufgewachsen ist sie in Deutschland, England und den USA. Und mittlerweile hat sie sich als Wissenschaftlerin einen Namen gemacht. War eigentlich der Weg in die Medizin klar oder hätte es auch ein anderes Talent sein können, das sozusagen die Richtung vorgibt? Sie sind musikalisch, sie haben Geige und Bratsche gespielt und spielen nach wie vor Harfe, auch die Musik. Spielt ja in Ihrem Reitkunstzentrum doch eine interessante Rolle. Hätte es eigentlich auch die Musik sein können, in der Sie Ihren Lebensweg gestalten?
Ja, also sagen wir mal, bis ich so 14 war, wollte ich eigentlich Geigerin werden und habe auch am Konservatorium in Amerika schon studiert gehabt, neben der Schule. Durch die vielen Umzüge und die Lehrerwechsel ist es dann irgendwie ein bisschen schwierig geworden. Ich habe dann als Studentin wieder im Streichquartett gespielt, das hat mir viel Spaß gemacht, dann eben mit der Bratsche. Aber so mit 15 war schon klar, dass ich dass das ein Hobby bleibt.
Ja, es gibt aber interessante Parallelen natürlich zwischen Medizin und Musik. Ja, man denke nur an Albert Schweitzer zum Beispiel. Also da hat es schon eine Verbindung, die sich ja auch in der Reitkunst, in der klassischen Reitkunst, wie Sie sie fördern, wiederfindet. Für alle, die nicht wissen, was diese klassische Reitkunst ist. Also das, was die Lepizaner machen, das sozusagen in die Richtung geht's bei Ihnen in Wulkau-Brodersdorf.
Genau, also die klassische Reitkunst ist praktisch eine sehr alte Reitform, eigentlich die ursprüngliche Form. Da gab es halt die Arbeitsreiterei oder die Arbeit mit dem Gebrauchspferd. Dann gab es natürlich die Verwendung im Krieg des Pferdes, auch schon zu Barockzeiten und so weiter. Ritter kennt man ja auf dem Pferd. Und dann haben aber die Höfe schon sehr früh so eine Reitkunst, die mehr vor die Vorführung war. Das sollte das Pferd schön sein, harmonisch sein. Es sollte ganz fein sein. Man sagt dann kein mit der Gerte oder mit den Fersen da oder am Zügel ziehen. Das sollte alles ganz fein und vornehm aussehen. Und das ging dann zur Musik und das wurde mit den Künsten am Hof auch kombiniert, die Reitkunst. Und diese Tradition hat ja über viele Jahrzehnte dann auch die spanische Hofreitschule hier in Österreich gepflegt mit wirklich fantastischen Reitern in seiner Geschichte. Und wir wollten jetzt halt ein Reitkunstzentrum machen, wo man auch lernen kann, so fein mit dem Pferd zu kommunizieren, dass man fast über Gedanken das Pferd reitet. Und das aber auch einem Amateur möglich zu machen an der Hofreitschule, es ist natürlich schwierig. Diese Pferde werden ja nur von den Profis geritten. Unsere Pferde werden auch von Profis täglich Korrektur geritten. Aber eben die Schüler können auch drauf, können mal schauen, wie so eine Piaf oder Passage aussieht. Das ist, wenn das
also
Pferd,
wenn das Pferd so tanzt.
Genau, wenn das Pferd so auf der Stelle tanzt, das nennt man Piaf. Und das muss man einem Pferd natürlich beibringen, aber unsere Pferde können das halt. Und wenn man mal möchte, zu sehen, wie es sich anfühlt, auch wenn man das noch einem Pferd noch nicht beibringen kann, so kann man halt bei uns kommen und eine Stunde nehmen oder auch, wir haben auch regelmäßige Schüler da, Kurse, wo man halt lernen kann, wirklich über innere Bilder sein Pferd zu formen, ohne körperliche, größere körperliche Kraft.
Und auch ohne Gewalt, das ist
genau,
ganz wichtig.
Ganz wichtig, also Pferde schonend. Der Großmeister Nuno Oliveira, der aus Portugal stammte, der hat immer gesagt, man muss mehr mit dem Kopf als mit dem Körper arbeiten beim Reiten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Das Glück dieser Erde auf dem Rücken der Pferde. Ja, wer die Faszination Pferd nicht verstehen kann, dem wollen wir sie vielleicht ein wenig erklären. Dorothee von Laar, Virologin ist sie von Beruf und leidenschaftlich auch dem Pferd, der Reitkunst verfallen und tut viel dafür, da ein Zentrum im Burgenland aufzubauen. Ja, jetzt können nicht alle, so wie ich zum Beispiel, das nachvollziehen, wie schön es sein kann, auf dem Pferd über sich hinauszuwachsen, sich tragen zu lassen auf dem Pferd. Was geben denn Pferde Menschen für alle, die es vielleicht nicht so verstehen?
Also Pferde, nicht nur wenn man reitet, überhaupt wenn man mit ihnen umgeht, das sind ja sehr soziale Wesen, die kommunizieren sehr fein untereinander. Wer mal Zeit hat, an einer Pferdeherde vorbeizugehen, sich mal anschaut, wie die interagieren, ganz fein mit Körpersprache, die sind ganz im Hier und Jetzt. Und erdulden auch leider erstaunlich viel vom Menschen, bevor sie aufmucken, je nach Typus. Das heißt, dieses stille, feine bringt, wenn man mit dem Pferd sich wirklich öffnet, bei der Arbeit mit dem Pferden, ein absolut sofort ins Hier und Jetzt. Man ist ganz von dem verrückten Hirn, was immer irgendwie zwischendurch sich Sorgen macht und Gedanken macht, weg. Man ist dann ganz im Moment mit seinem Pferd und das reicht auch, wenn man dann nur spazieren geht oder ein bisschen mit ihm spielt auf dem Reitplatz, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, dass man da mal alleine ist mit dem Pferd oder auch kleine Tricks mit ihm übt oder natürlich auch das Reiten, was dann natürlich schon etwas mehr Übung kostet, dass man da ein harmonisches Gefühl kriegt. Am Anfang hubbelt man halt im Trab ein bisschen rum, da kommt die Harmonie noch nicht so richtig auf, aber sobald man dann schön sitzen kann und schön mit dem Pferd im Einklang ist, ist es ein ganz fantastisches Gefühl, wie man doch irgendwie mit dem Pferd verschmilzt und nicht mehr gegen das Pferd arbeitet, sondern mit dem Pferd als Partner zusammen sich eine schöne Zeit macht. Ja.
Wie sehr möchte das Pferd das eigentlich?
Also unsere Pferde kommen alle, wenn wir auf die Weiden kommen, kommen sie zu uns, sie wollen zu uns, sie gehen mit uns raus. Also
man nicht muss, nur wegen der Karotte.
Nicht nur wegen der Karotte. Man muss eben das Pferd lesen lernen, also verstehen, wie das Pferd kommuniziert. Und man darf es nicht missbrauchen, weil die Pferde fangen ja nicht an zu schreien oder zu jammern oder zu stolpern, so wie ein Mensch vielleicht sich dann zeigen würde, wenn er Schmerzen hat. Die Pferde können sehr lange, sehr still Schmerzen beobachten. Und wir bemühen uns sehr, unsere Pferde genau zu lesen, genau zu verstehen, was in ihnen vorgeht. Und dass sie eben kein Leid mit dem Menschen erfahren. Natürlich gibt es immer mal eine Karotte und ein Streicheleinheit oder wir gehen mal spazieren oder ausreiten, so dass sie eigentlich mit dem Menschen nie eine negative Erfahrung machen und den wie ein Teil ihrer Pferdefamilie, auch als ein Teil ihres sozialen Umfeldes ansehen. Und Pferde sind soziale Wesen.
Es gibt Berufe, in denen ist man nie so richtig privat. Arzt oder Ärztin, das ist klar. Die ganze Verwandtschaft, die ganze Bekanntschaft schildert Symptome, möchte Diagnosen haben und so weiter und so fort. Wenn Sie Virologin sind, so wie Dorothee von Lahr, dann haben Sie momentan ein Hauptgesprächsthema, nämlich das Coronavirus. Aber heute hat sie bei uns auch diesbezüglich im Radio eine kleine Auszeit gehabt und ein bisschen über ihre Liebe zu den Pferden gesprochen, was uns sehr gefreut hat. Sie haben vor, sich ganz im Burgenland niederzulassen. Das heißt also, Pension ist sozusagen angedacht einmal in 3 Jahren. Hoffentlich.
Ja, also ich denke, Corona wird uns bis in die zweite Hälfte des nächsten Jahres noch begleiten. Und in der Zeit muss ich wirklich eine hohe Stundenzahl leisten, um da das Institut durch diese Zeiten zu schippern.
Also das heißt, Sie haben nicht, so wie Sie es vorgehabt haben, jetzt dann sozusagen eine Teilzeitstelle, sondern Sie machen ganz bewusst voll weiter.
Ja, ich muss jetzt voll arbeiten. Wie ich das mit der Stelle regel, weiß ich nicht, aber ich sitze noch auf Teilzeit, aber ich arbeite voll. Und das werde ich auch bis in die zweite Jahreshälfte dann machen müssen. Dann hoffe ich, dass ich das letzte Jahr dann nochmal ein bisschen ruhiger treten kann wieder, wenn dann der Impfstoff hoffentlich da ist. Ja.
Gibt es da schon irgendwie einen Zeithorizont?
Naja, es gibt eine ganze Reihe von sehr vielversprechenden Kandidaten, die auch schon im Menschen in der Prüfung sind. Aber bevor ein Impfstoff breit angewendet wird, braucht man viel mehr Sicherheitsuntersuchungen als für manch anderes Medikament. Wenn die das bis im Herbst nächsten Jahres so durchhaben, dass sie es zumindest zulassen können für bestimmte Risikogruppen und so weiter, dann sind wir gut.
Und bis dahin wird weiter gependelt. Mit dem Zug pendeln Sie zwischen Innsbruck und Wolkenbruddersdorf.
Genau, das ist gemütlich.
Dorothee von Lahr, ein paar Fragen noch an Sie. Ich bin
eine sehr leidenschaftliche Person.
Ich träume oft von
vom Wanderreiten.
Als Kind war ich
nach Aussage meiner Eltern schwierig.
Ärgern kann man mich mit?
Mit Chaos.
Erotisch finde ich
jüngere Männer.
Ich bin eine ganz gute
Koordinatorin.
Ich bin stolz auf mich, weil?
Weil tatsächlich ich doch offensichtlich ein paar Leute glücklich machen konnte.
Ich freue mich auf?
Auf die Arbeit jetzt wieder.
Auf die Arbeit in Innsbruck.
Auf die Arbeit in Innsbruck,
dann ja. Wünschen wir Ihnen vor allem auch viel Erfolg damit. Herzlichen Dank für den Besuch bei Mahlzeit Burgenland.
Mahlzeit Burgenland, Montag bis Freitag, 11 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at.